Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich möchte zu Beginn beten. Herr Jesus, wir haben dich in dieser Woche als Herr über Leben und Tod erlebt, bei Rainer. Du bist selbst auferstanden und du gibst einem Menschen, wie lange er lebt. Wir wollen dir von Herzen danken, dass das nicht Schicksal ist oder sonst eine Macht, sondern in deinen liebenden Händen. Und du bist Herr über Leben und Tod, auch wenn uns böse Mächte bedrücken und das Leben abtöten wollen. Auch da haben wir eben gehört, du bist stärker, du bist Sieger. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns heute Morgen in diesem Gottesdienst und dann auch die ganze Woche hindurch immer wieder zeigst, wer du bist und wie du bist. Danke, dass du unser Gott und Heiland bist, Herr. Amen. Amen. Wir sind in Apostelgeschichte langsam gegen Ende gehend, sind in Kapitel 26 angelangt. Der Paulus steht vor Gericht. Der römische Statthalter Festus, haben wir letzten Sonntag gehört, verhört ihn, aber mehr den Juden zuliebe, die dem Paulus nach dem Leben trachten. Und nun kommt noch der König der Juden, Herodes Agrippa, hinzu. Und da heißt es in unserem Predigttext, Apostelgeschichte 26, Vers 1, da sagte Agrippa zu Paulus, du hast die Erlaubnis, in eigener Sache zu reden. Paulus erhob die Hand und sagte zu seiner Verteidigung, ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verteidigen darf wegen all der Dinge, die mir die Juden vorwarfen. Dinge, die ihm die Juden vorwarfen. Es geht vordergründig um Themen wie Beschneidung. Soll man Kinder noch beschneiden, männliche Kinder am achten Tag, wenn doch jetzt Christus gekommen ist? Es geht um Thema, wie ist das Gesetz noch gültig und vieles andere mehr. Aber eigentlich geht's hier für den Paulus um was ganz anderes. Es geht um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Sie wollen ihm konkret ans Leben. Und ich finde das spannend. Was sagt man denn, wenn man vor Gericht steht und kann raus aus der Situation, wenn ich mich geschickt verteidige? Dann fange ich doch an zu erklären. Ja, das habt ihr falsch verstanden und ich will das Gesetz gar nicht auflösen und ich bin weiterhin Jude und so weiter und so fort. Und wie verteidigt sich der Paulus? Auf was kommt es an? Erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch, dass ich am letzten Sonntag unter anderem davon sprach, was zählt für die Ewigkeit? Was ist von Bedeutung für die Ewigkeit? Und diese Frage möchte ich heute gerne in diesem Text zuspitzen, denn Paulus spitzt sie zu. Was ist, wenn ich direkt vor der Ewigkeit stehe, hier in Form von Todesstrafe? Was zählt da noch? Ich schätze mich glücklich, dass ich mich heute vor dir verteidigen darf. Besonders, da du ein Kenner aller jüdischen Satzungen und Streitfragen bist. Deshalb bitte ich, mich geduldig anzuhören. Ja, der Agrippa, der müsste sich damit auskennen. Der kennt sowohl das Judentum, denn er ist Jude, sogar König der Juden zu dieser Zeit. Er kennt aber auch die ganzen Streitfragen, um die es hier kapitellang ging, zwischen Juden und Judenchristen, zwischen Juden und Heidenchristen und vor allem schafft der Paulus wirklich das Judentum ab. Der Agrippa müsste sich auskennen. In Vers 26 sagt Paulus, Der König versteht sich auf diese Dinge. Deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht irgendwo in einem Winkel zugetragen. Das war nicht irgendwo im Hinterhof, was da geschehen ist, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass der Heilige Geist an Pfingsten auf die Menschen kam, dass Menschen bereit sind, in den Tod zu gehen für Jesus, der Verfolgung zu widerstehen. Das war nicht im hintersten Winkel, dass Menschen neues, verändertes Leben hatten, von Jesus neu gemacht waren. Das war vielen bekannt und das war auch dem Agrippa bekannt. Da hatte Gott konkret gehandelt. Agrippa, das weißt du. Und jetzt spreche ich zu dir. Dann berichtet er über das Leben, das er geführt hat. Das Leben, das ich seit meiner Jugend bei meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Der Paulus ist kein Unbekannter. Ich bin ihnen von früher her bekannt und wenn sie wollen, können sie bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Der Paulus war ein wirklich Frommer. Der hat nicht nur so ein bisschen Glauben gelebt. Der hat das ganz, ganz ernst genommen. Für ihn war Gott von klein an das Wichtigste und er wollte Gott dienen. Das können seine Mitjuden bezeugen. Das kann ihm niemand in Abrede stellen. Aber was er da gemacht hat, damals als Pharisäer, das bringt niemand besser auf den Punkt als Jesus in Matthäus 5, Vers 20. Matthäus 5, Vers 20, da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, ich war ein Pharisäer, sagt Paulus. Aber was ich mir aufgebaut habe, das war doch damals schon eine eigene Gerechtigkeit, eine Selbstgerechtigkeit. Ich bin richtig. Und das wisst ihr, Juden. Paulus fährt fort, und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an unsere Väter ergangen ist. Unser Volk von 12 Stämmen hofft, sie zu erlangen. Und deshalb dient es Gott unablässig bei Tag und Nacht. Dieser Hoffnung wegen König werde ich von den Juden angeklagt. Warum haltet ihr es für unglaubhaft, dass Gott Tote auferweckt? Das ist die Hoffnung. Gott weckt Tote auf. Da geht es nicht mehr um Themen wie Beschneidung oder ähnliches, Opfer und so weiter, weshalb sie ihn töten wollten. Nein, jetzt sind wir beim Kern. Gott weckt Tote auf. Ich selbst meinte, ich müsste den Namen Jesu heftig bekämpfen. Der Paulus wurde ja zum Verfolger der Gemeinde. Da sah ich unterwegs, König Agrippa, mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als die Sonne. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich antwortete, wer bist du, Herr? Der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Mitten in der tiefsten Finsternis kommt ein Licht. Mitten in der tiefsten Finsternis. Und versuchen wir uns das mal vorzustellen. Ich glaube ganz fest daran, Gott zu dienen, so der Paulus. Und deshalb verfolge ich die Gemeinde, diese Christen, die alles irgendwo verdreht haben. Beste Absicht. Sicher, ich tue den Willen Gottes, wenn ich diese seltsamen Menschen verfolge. Und das hat er erkannt, tiefste Finsternis. Wie tief kann Finsternis sein? Wie dunkel kann es in einem Leben sein, selbst wenn du glaubst, Gott zu dienen und auf dem rechten Weg zu sein? Und was für eine Gnade Gottes, dass er den Paulus nicht in dieser Finsternis lässt, sondern sein Licht kommt in das Leben von Paulus und ändert dieses Leben völlig. Was hätte anderes gemacht werden können? Paulus war so eifrig in seinem Gottesdienst, in Anführungszeichen, Dienst für Gott, er hätte sich von nichts abbringen lassen. Nur wenn das Licht Gottes in das Leben eines Menschen kommt, nur wenn Gott selbst in das Leben eines Menschen kommt, kann es Licht werden. Wie sollen wir auf den richtigen Weg kommen, wenn wir uns so verrannt haben wie Paulus? Und welch eine Liebe Gottes, dass er selbst in diese Finsternis hineingeht, um es Licht werden zu lassen. Das sah ich unterwegs, König, mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als die Sonne. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich antwortete, wer bist du, Herr? Ich weiß nicht, wann euch Jesus zum ersten Mal so richtig begegnet ist. Und vielleicht steht es beim einen oder anderen sogar noch bevor, dass Jesus plötzlich in mein Dunkel kommt und ich frage, wer bist du? Erinnerst du dich noch, wo das erste Mal war, wo du richtig gefragt hast, Herr, wer bist du? Wer bist du? Als Jesus damals in mein Leben getreten ist, da hat sich mir so diese Frage gestellt, dass ich wirklich erstmal alles beiseite legen musste und dieser Frage nachgehen. Herr, wer bist du? Ich möchte dich mehr kennenlernen. Denn nur wenn ich dich kenne, Jesus, kann dieses Licht mein Leben wirklich hell machen. Ohne das geht es nicht. Wenn ich von dir, Jesus, nur vom Hörensagen weiß, wie soll ich denn dann Licht bekommen in meinem Leben? Und meine Lieben, mir geht es immer wieder so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dass ich mich an diese Sehnsucht erinnern muss, die in dieser Frage steckt, wer bist du, Herr? Kenne ich dich denn schon wirklich? Oder muss ich mich noch viel, viel mehr auf dich ausrichten, um dich mehr und mehr zu kennen. Ich spring mal zu Vers 19. Daher, König Agrippa, habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt. Das kann man auch machen, wenn einem Jesus begegnet, sich dem widersetzen. Das ist eigentlich unfassbar. Wenn du merkst, das ist wirklich Gott, der hier in mein Leben tritt und du widersetzt dich trotzdem. Hätte er machen können, hat er nicht gemacht. Ich habe mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, sondern zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und bei den Heiden verkündigt, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden und der Umkehr entsprechend handeln. Aus diesem Grund haben mich einige Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich umzubringen. Doch ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag. So stehe ich da als Zeuge für groß und klein, und sage nichts anderes als das, was nach dem Wort der Propheten und des Mose geschehen soll, dass Christus leiden müsse und dass er als erster von den Toten auferstanden, dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde. Eben noch der Christenverfolger, jetzt ein Zeuge, jemand, der aussagt, Christus ist wirklich auferstanden. Das habe ich erlebt. An der Stelle habe ich gemerkt, für mich selbst, ich bin ein bisschen mutlos geworden in letzter Zeit. Mutlos. Es kommt mir vor, als sei in unserem Land sehr viel Finsternis. Als würden viele christliche Werte immer mehr zerbröseln und zerbröckeln. Und als würde sehr, sehr wenig von Jesus die Rede sein und als würde immer weniger von Gott in unserem Land die Rede sein. Von unserem Gott, vom Vater Jesu Christi, von dem Gott, der Mensch geworden ist, von dem Gott, der unter uns gelebt hat, von dem Gott, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der auferstanden ist. Es scheint mir so, als sei weniger davon die Rede und als würden Zeugen dafür fehlen. Zeugen dafür fehlen, die das noch offen aussprechen. Nicht nur im Winkel, wie es im Text hieß, im Hinterhof, innerhalb der Gemeinde, sodass es nicht viele hören, sondern Zeugen, die diese Botschaft ganz offen in Deutschland bezeugen, mit ihren Worten und ihren Werken. Ich habe bei mir selbst den Eindruck, ich bin mutlos geworden, weil die andere Seite so stark erscheint und so übermächtig erscheint. Ich möchte hier von Paulus neu lernen, auf was es ankommt. Und zwar von dem Paulus, der eigentlich kurz vor dem Tod steht. Der sich eigentlich selbst verteidigen müsste. Mir macht das Mut, den Paulus hier zu erleben, wie er neu vor Augen führt, worauf kommt es an. Ungeachtet dessen, wie die Reaktion ist. Wie ist die Reaktion? Vers 24. Als sich Paulus mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut, du bist verrückt, Paulus. Das viele Studieren in den Heiligen Schriften treibt dich zum Wahnsinn. Das sind Vorwürfe. Kann es sein, je mehr ich die Bibel, das Wort Gottes studiere, dass es für andere wie Wahnsinn, wie verrückt sein wirkt? Kann es sein, dass diese Botschaft so weit weg ist von der Finsternis, die heute herrscht? Dass es wie Wahnsinn vorkommt, wenn du von einem erzählst, der auferstanden ist und wenn du von neuem Leben sprichst. Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt, erlauchter Festus. Was ich sage, das ist wahr und vernünftig. Der König versteht sich auf diese Dinge, deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist, das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Darauf sagte Agrippa zu Paulus, fast überredest du mich dazu, mich als Christ auszugeben. Das ist doch eigentlich toll, oder? Da kommt die Botschaft bei dem Agrippa an. Fast. Fast. Mir kommt der Agrippa auf der einen Seite ganz positiv an. Denn er argumentiert nicht dagegen. Er lässt stehen, was Gott da zu ihm sagt. Er weiß, dass das ihn trifft. Er glaubt den Heiligen Schriften, hier das Alte Testament zu dieser Zeit. Er glaubt, was die Propheten sagen, was Mose sagt. Aber bei ihm ist es wohl so, wie Paulus in 2. Korinther 3 schreibt, wenn Mose vorgelesen wird, damit ist die Synagoge gemeint, wenn hier aus dem Alten Testament gelesen wird, dann liegt bei den Juden eine Decke über dem Herzen. Eine Decke. Warum? Dann kann dieses Wort, das Wort Gottes, nicht ins Herz dringen. Ich glaube, das ist hier beim Agrippa so. Ja, da wird manches von dem wirklich geglaubt, auch für richtig befunden und so weiter. Nur, er macht nicht ernst mit Gott. Er macht nicht ernst mit Jesus und sagt, Herr Jesus, dir soll mein ganzes Leben gehören. Herr, ich möchte mich ganz auf dich einlassen und ich möchte nur von dir meine Rettung. Nur von dir. Das macht er nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass er es nur so dahin sagt. Paulus verteidigt sich selbst und er redet nur von Jesus, dem Auferstandenen. Ich möchte das abschließend auf den Punkt bringen. Warum Jesus den Auferstandenen bezeugen? Erstens, weil es wahr und vernünftig ist, dass Jesus auferstanden ist. Es ist wahr und vernünftig. Was sagt Paulus in Vers 25? Festus, was ich sage, ist wahr und vernünftig. Ist es wahr, dass Christus auferstanden ist? Hoffentlich. Hat jeder von uns erkannt, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ja der alte Ostergruß bis heute in den Ostkirchen. Christus ist auferstanden, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Wahr und wahrhaftig, ist es vernünftig? Ist es vernünftig? Eigentlich spricht das erstmal völlig gegen meine Vernunft, oder? Haben wir schon mal erlebt, dass jemand von den Toten zurückgekommen ist? Im Kleinen in dieser Woche, dein lieber Mann Ulla. Aber er war noch nicht tot. Er ist ein kleines Stück zurückgekommen. Christus ist wirklich gestorben gewesen. Er war ganz tot und er kommt von den Toten wieder zurück. Vernünftig. Nein, das ist völlig gegen meine Vernunft, außer ich bringe Gott mit hinein. Ein einziger kann hier Tote lebendig machen und das ist der Vater im Himmel. Das ist nicht neu für uns, oder? Das ist nicht neu. Ich möchte mehr damit rechnen. Mehr damit rechnen, dass Christus auferstanden ist und dass das wirklich vernünftig ist, weil es die Bibel bezeugt. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, vor allem habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und er ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. hier steht's. Hier steht's. Und Paulus meint an der Stelle noch gar nicht das Neue Testament, sondern er meint das Alte Testament. Auch das Alte Testament bezeugt und hat es Jahrhunderte vorher auch angekündigt, Christus wird für uns leiden. Christus wird auferstehen. Angekündigt. Und dann geht der Text hier weiter. Er erschien dem Petrus, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln und als letztem mir Paulus. Das sind unsere Zeugen und auf die verlassen wir uns. Ich hoffe, das klingt für keinen abgedroschen, wenn ich das wiederhole. Man kann sich das so dran gewöhnen. Ich möchte mich nicht dran gewöhnen. Das ist der Weg, den Gott gewählt hat, dass wir zuverlässige Zeugen haben, denn sonst wäre es nicht vernünftig zu glauben. Gott hat alles getan, dass wir wirklich erkennen können, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Ein zweiter Punkt, weshalb Jesus den Auferstandenen bezeugen, weil der Auferstandene uns auferstehen lässt am Ende der Tage. Weil der Auferstandene uns auferstehen lässt am Ende der Tage. Ich lese uns nochmal Vers 17 und 18. Ich will dich vor dem Volk und den Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Da ist von Vergebung die Rede. Da ist von Teilhaben am Erbe die Rede. Jeden Menschen beschäftigt in seinem Leben immer mal wieder die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt sterbe? Wo komme ich hin? Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Als Christ ist die Frage gelöst, oder? Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Und wenn ich dann auf dem Sterbebett liege oder mir vorstelle, ich würde jetzt sterben, ist es denn dann so ganz, ganz sicher? Ganz, ganz sicher? Ich war ja die letzten Wochen in Rom mit Studenten, wo wir auch viel mit katholischer Kirche und natürlich auch mit Heilserwartungen von Katholiken konfrontiert waren. Ich habe mich an meine eigene Zeit in der katholischen Kirche erinnert. Und ich habe wieder neu gesehen, wie Katholiken sich gerade in Rom anstrengen müssen, um ins ewige Leben hineinzugehen. Einigen meiner Studenten kamen die Tränen, was wir gesehen haben, bei diesem Bemühen, in den Himmel einmal später einzugehen, das sich selber anstrengen. Wir haben heute gestartet mit Paulus, der ganz, ganz eifrig für Gott war. Ich selbst war in meiner Zeit in der katholischen Kirche, ich rede nur von mir, in der Finsternis. Das ist mir neu bewusst geworden und ich bin froh, dass Jesu Licht in mein Leben gekommen ist und er mich herausgeholt hat. Auch aus an diesem Zweifel, reicht es mir in den Himmel? Reicht es mir in den Himmel? Habe ich selbst genug getan oder hat Jesus wirklich alles vollbracht. Wenn wir am Grab eines Menschen stehen, kommen solche Gedanken. Ganz automatisch. Nur, wenn er schon da in der Grube liegt, dann ist es eigentlich zu spät. Sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen. Es heißt in Johannes 5, Gott der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, zum Gericht. Was für eine Chance gibt uns Gott. Die Grube, der Sarg, das Grab sind nicht das Letzte. Und jetzt und hier und heute entscheidet sich, bei welcher Auferstehung ich dabei bin. Auferstehung des Lebens, Auferstehung zum Tod, zum Gericht. Jetzt und hier und heute entscheidet sich, ob ich eine wunderbare Ewigkeit bei Jesus verbringe, so wie wir vorhin gesungen haben, oder ob ich auf ewig von ihm getrennt bin. Ein letzter Punkt heute Morgen. Warum Jesus den Auferstandenen bezeugen? Weil der Auferstandene uns schon jetzt Auferstehung zukommen lässt. Ich lese nochmal diesen wunderbaren Vers 18. Sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Am Erbe teilhaben heißt, ich habe jetzt und hier und heute ewiges Leben. Jetzt und hier und heute bin ich nicht mehr auf der Seite der Finsternis, sondern auf der Seite des Lichts. Paulus schreibt, er hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Ich bin nicht mehr der Finsternis untertan. Ich muss der Finsternis nicht mehr gehorchen. Wir haben in der Textlesung gehört, ihr wart tot, jetzt seid ihr lebendig. Es ist so unnötig, dass ich immer wieder in die Finsternis zurückgehe. Sei es, dass ich Finsternis in mir zulasse, sei es, dass ich aus der Finsternis heraus Werke tue, sei es, dass ich mich von Satan knechten lasse, wir haben gehört von Träumen und was, mit was er uns alles plagen kann. Es ist unnötig, weil Christus der Sieger ist und weil Christus stärker ist und weil Christus uns alles bereithält. Und Christus hält sogar die Kraft für uns bereit und schenkt sie uns, uns an ihn zu wenden. Wir müssen es nur tun. Neues Leben ist wirklich möglich. Ich freue mich so, dass ich nicht mehr Sünde, Tod und Teufel dienen muss, sondern Christus. Bekehrt von der Finsternis zum Licht. Was ist Bekehrung? Umkehr. Ich schaue nicht mehr in eine Richtung, ich gehe nicht mehr in eine Richtung, sondern 180 Grad. Nicht nur so ein bisschen, sondern 180 Grad die andere Richtung. Das liegt hinter mir. Jesus liegt vor mir. Ich wünsche jedem von uns, dass das in seinem Leben jeden Tag gegenwärtig ist. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist der Sieger. Der Tod ist besiegt. Ich wünsche jedem, dass im Alltag es gegenwärtig ist. Ich bin errettet. Jesus hat alles vollbracht. Und dass jeden Tag aufs Neue, in jeder Stunde gegenwärtig ist und gelebt werden kann. Ich bin versetzt in das Reich Christi. Ich gehöre zum Licht. Ich möchte zum Abschluss gerne mit euch zusammen beten. Wenn ihr nochmal aufsteht zum Gebet, dass wir ihm danken, der alles vollbracht hat und der es jetzt jeden Tag aufs Neue in unserem Leben zur Wirklichkeit werden lassen kann und wird. Ich mache den Abschluss.